Deutschlandfunk. Streitkultur.
Unser Thema: zumutungsreiche Demokratie. Darüber wollen wir sprechen. Und unsere Frage lautet: Sind Bürger dem Staat verpflichtet? Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Demokratien brauchen nicht nur Staatsbürger, sondern engagierte Demokraten. Wahlakt und Wahlbeteiligung, das sind keine launigen Meinungen, sondern ganz elementare Dinge für die freiheitliche Gesellschaft. Nehmen bürgerliche Freiheiten, nehmen wir die einfach so hin, ohne einen Beitrag zu ihrem Erhalt auch zu leisten? Was schulden wir der Demokratie eigentlich in Zeiten zunehmender demokratiefeindlicher Einstellungen? Das wollen wir fragen. In Zeiten äußerer Unsicherheiten, da wachsen die Wünsche nach Zusammenhalt und Solidarität. Machen es sich die freiheitsverwöhnten Bürger vielleicht ein bisschen zu bequem? Hilft eine andere Ansprache des Wahlvolkes und sind am Ende vielleicht Dienstpflicht, wie sie der Bundespräsident im Frühsommer angeregt hat, sinnvoll und zumutbar?
Ich halte von dem Vorstoß, der ja überhaupt nicht neu ist, ehrlich gesagt überhaupt nichts. Junge Menschen haben gerade in der Corona-Pandemie auch noch mal ganz besonders gelitten und haben auch ehrlich gesagt weniger Chancen bekommen als eigentlich Generationen davor. Und ich finde, allein die Debatte jetzt zu führen, dass man mal eben noch ein Pflichtjahr jetzt hinten anhängen sollte, finde ich falsch.
Diesen Ausgangspunkt von Herrn Heidenreich, also dass wir diese Zumutungen an den Bürger ja auch beständig artikulieren müssen, dass wir sie auch an den Bürger herantragen müssen, das ist mir eigentlich auch grundsympathisch. Die Frage ist eben nur, ob man das mit rechtlichen Mitteln machen kann.
Ich würde doch eigentlich sagen wollen, dass viele von den Argumenten, die Herr Heidenreich stark macht und mit Fug und Recht ja auch stark macht, trotzdem immer noch einfach das größte Argument des Liberalismus gegen sich haben, nämlich auch ein Recht auf Enthaltung, vielleicht auch ein politisches Recht auf Desinteresse.
Ja, sind die Bürger dem Staat verpflichtet? Diese Frage stellen wir in der Streitkultur. Bei uns ist die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Professor Dr. Ulrike Ackermann. Sie leitet das John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung. Grund für diese Streitkultur bietet uns Privatdozent Dr. Felix Heidenreich, Politikwissenschaftler an der Uni Stuttgart. Sein Buch Zumutung Demokratie, Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit ist gerade erschienen. Herr Heidenreich, sind die Bürger dem Staat verpflichtet?
Ja, sie sind natürlich ganz formal verpflichtet, sich an die Rechtsordnung zu halten, ihre Steuern zu zahlen etc. Worum es mir in dem Buch ging, ist nicht unbedingt die Rhetorik der Pflicht aus der Mottenkiste zu holen, sondern ein bisschen auszubuchstabieren, was der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers vor vielen Jahren mal dieses Wechselspiel zwischen Versprechen und Zumutung der Demokratie genannt hat. Und ich dachte, es sei einfach interessant, mal dieser Spur der Zumutungen nachzugehen. Denn ich finde, wir hören in unserer Gegenwart sehr oft, dieses oder jenes sei unzumutbar. Und ich denke, man macht sich einfach ehrlich, wenn man zugibt, dass Demokratie eben auch unangenehm sein kann, anstrengend sein kann. Und mir scheint, dass wir unserer Demokratie keinen Gefallen tun, wenn wir den Eindruck erwecken, der Staat sei nur dazu da, zu liefern und die Demokratie sei so eine Art Bestellservice, wo wir irgendwie möglichst präzise aufgeben, was wir haben wollen und dann immer wieder frustriert sind, dass nicht genau das geliefert wird, was wir bestellt haben.
Frau Ackermann, sind die Bürger dem Staat verpflichtet?
Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, da stimme ich Herrn Heidenreich zu, die Einhaltung der Rechte und Gesetze. Aber ich würde sozusagen die Sache umdrehen. Auch der Staat ist seinen Bürgern und Bürgerinnen gegenüber verpflichtet. Beispielsweise, dass die staatlichen Institutionen funktionieren. Und da haben wir ja in den letzten Jahren häufiger den Eindruck gewinnen können, dass darüber nicht so viel immer funktioniert, dass man jetzt sich an das Wörliner Wahldebakel erinnern kann, dass also noch nicht mal eine Wahl richtig durchgeführt werden konnte, reden wir gar nicht von dem Nicht-Funktionieren des Gesundheitswesens und der Gesundheitsämter etc. etc. Also die Krise der Demokratie, die wir beobachten, ist natürlich auch eine Vertrauenskrise gegenüber den Institutionen und eine Krise der Volksparteien. Und das ist ein Wechselspiel, insofern das sozusagen umzudrehen und dann den Bürgern zuzuschustern, seid jetzt mal lieb zu eurem Staat und fühlt euch verpflichtet und die Zumutungen sind angesagt. Das muss ein wechselseitiges Geben und Nehmen sein. Und da, denke ich, ist der Staat und die politischen Parteien und die politische Klasse da auch doch in einer ordentlichen Bringschuld.
Herr Heidenreich, auf den Kopf zugefragt. Gebe ich Sie richtig wieder, wenn Sie sagen, wir müssen uns gegenseitig mehr in Anspruch nehmen oder wie Frau Ackermann vielleicht mehr in Ruhe lassen, auf Abstand halten? Worin bestehen die Zumutungen, die Sie fordern, die Sie erwarten?
Also ich gebe zunächst mal Frau Ackermann recht, dass wir ja in der Tat einiges zugemutet bekommen. Ne? Also wir bekommen irgendwie einen völlig aus dem Ruder gelaufenen Immobilienmarkt zugemutet, eine unzuverlässige und einfach schlechte Bahn. Wir bekommen teilweise prekäre Arbeitsverhältnisse zugemutet und an vielen, vielen Stellen haben die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch guten Grund, ihren Staat zu kritisieren oder eine bessere Leistung der staatlichen Institutionen einzufordern. Aber ich glaube, genau in diesem Wechselspiel, was Frau Ackermann angesprochen hat, gibt es eben doch eine gewisse Asymmetrie. Und mir scheint, dass wir jetzt an ganz vielen Stellen eben erleben, dass es einfach schwierig ist, wenn staatliche Institutionen in gewisser Weise gegen die Bürgerinnen und Bürger versuchen, Politik durchzusetzen oder auch einfach Prävention zu betreiben. Ich denke, diese ja noch nicht vollständig aufgearbeitete Katastrophe im Ahrtal ist eigentlich auch eine Erinnerung an uns daran, dass wir so etwas wie einen wirklich funktionierenden Katastrophenschutz eben nur hinbekommen werden, wenn die staatlichen Institutionen mit den Bürgerinnen und Bürgern hier tatsächlich kooperieren und zusammenarbeiten.
Ja, aber das war doch ein Staatsversagen. Das war doch ein Staatsversagen.
Ja,
das ist doch das Problem.
Im Falle des Ahrtals ist es vielleicht ein Staatsversagen. Ich meine, ich glaube, die Sache ist noch nicht zu Ende sozusagen aufgearbeitet, inwiefern vielleicht da auch einfach die Besiedlungspraxis irgendwie zu hinterfragen ist. Ich denke, das müssen die Untersuchungsausschüsse dann im Einzelnen zeigen. Aber wir sehen ja auch an anderer Stelle, dass auch beispielsweise in der Gesundheitspolitik, in der Seuchenprävention, wo auch immer, in der Klimapolitik, glaube ich, wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir sozusagen den Staat einerseits und die Bürgerinnen und Bürger andererseits einfach gegeneinander stellen.
Frau Ackermann, will er zu viel? Mutet er uns zu viel zu?
Nein, es geht natürlich um Wechselspiel. Und ich habe ja nun darüber schon genug Bücher geschrieben. Also natürlich geht es um die Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und Selbstsorge der Bürger gleichermaßen, dass sie sehr wohl in dieser Demokratie, in diesem Staatswesen, in diesem Gemeinwesen untereinander sich helfen und solidarisch sind. Aber man muss natürlich sich genau fragen, was man vom Staat erwartet oder nicht. Also was Sie eben angesprochen haben, prekäre Arbeitsverhältnisse, Immobilienmarkt. Ich meine, wir haben auch einen Markt. Also der Staat ist nicht für alles verantwortlich. Und da tatsächlich ein lebendiges Wechselspiel hinzukriegen, auch was das Engagement, das Eigenengagement der Bürger anlangt, das ist natürlich wichtig. Aber ich denke, wir haben eine äußerst lebendige Zivilgesellschaft. Wir haben eine Unzähligkeit von Vereinen, von Wohltätigkeitsorganisationen und so weiter und so fort. Also den Bürgern jetzt vorzuhalten, sie würden nur die Hand aufhalten, das finde ich einfach ein bisschen überzogen.
Will Herr Heidenreich mehr Staat oder will er nur mehr Republikanismus, Herr Heidenreich?
Vor allem mehr Republikanismus. Ich glaube, ein Problem bei dem Vertrauen in die Zivilgesellschaft ist eben, dass wir in der Zivilgesellschaft auch beobachten, dass sich Milieus stark gegeneinander abkapseln und dass wir beobachten können, dass sich solche Echokammern oder solche Blasen bilden, in denen eben immer nur dieselben Leute miteinander zu tun haben. Und ich finde es schon interessant in der Demokratiegeschichte, aber nicht nur in der Geschichte, auch in der Gegenwart. Ich habe ja auch Beispiele aus den Nachbarländern zu sehen, dass es eben durchaus auch zur Geschichte der Demokratie gehört, Mechanismen, Institutionen, Verfahren einzusetzen, um tatsächlich auch Bürgerinnen und Bürger zusammenzuführen, die vielleicht nicht aus Eigeninitiative und aus Eigenverantwortung und aus spontaner zivilgesellschaftlicher Initiative sich zusammen.
Herr Heidenreich, ich kenne Ihre Beispiele. Sagen Sie uns ganz schnell. In Belgien und der Schweiz sind Lieblingsbeispiele von Ihnen. Was ist das?
Ja, also ein Beispiel, das ich eben sehr interessant finde in der Schweiz, ist die Pflichtfeuerwehr. Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland in weiten Teilen auch noch sehr gute funktionierende freiwillige Feuerwehren, aber auch die haben ein großes Rekrutierungsproblem. Und in der Schweiz gibt es eben in vielen Kantonen die Praxis, dass man als Anwohner in einer Gemeinde erst einmal automatisch zur Pflichtfeuerwehr dazugehört. Dann kann man sich immer noch freistellen lassen und man kann sozusagen verhandeln, wie dieser Dienst abgeleistet wird etc. Aber ich finde es von der Mentalitätseinstellung her einen wichtigen Unterschied, ob man jetzt erstmal davon ausgeht, dass die Feuerwehr etwas ist, was irgendwelche Profis für uns leisten, oder ob wir eben als Citoyen im starken Sinne eigentlich in der Pflicht stehen oder in der Verantwortung stehen, uns auch tatsächlich zu beteiligen.
Sind, Frau Ackermal, in Anspruchnahmen des Bürgers nicht gegenwärtig eine gute Prophylaxe in Zeiten, wo der Verfassungsschutzbericht von zunehmenden demokratiefeindlichen Einstellungen berichtet?
Ja, aber ich denke, man kann den Bürgern zumuten, dass sie selbst aktiv werden und sich selbst engagieren, was wir auch haben, was wir auch beobachten können. Das ist nicht sozusagen staatliche Aufgabe. Also dieses Demokratieförderungsgesetz, das finde ich hochproblematisch, weil sozusagen auf Dauer gestellt werden die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, die bereits sowieso quasi staatliche Organisationen sind. Also da vermischt sich etwas, was ich hochproblematisch finde. Ich gebe Herrn Heidenreich recht, es gibt Felder, wo natürlich die Bürger und Bürgerinnen auch in der Pflicht sind. Ich finde es aber eine große Errungenschaft, dass wir so etwas nicht über Zwang in unserer Demokratie organisieren, sondern möglichst über Freiwilligkeit. Und da kann der Staat natürlich auch entsprechende Anreize schaffen. So, also das betrifft im Übrigen auch die Wehrfähigkeit unserer Demokratie, und ich bin dafür, dass wir gerade in jetzigen Zeiten natürlich eine wehrhafte Demokratie brauchen. Es war völlig kopflos, ohne Nachfolgelösung die Wehrpflicht aufzuheben und stattdessen zum Beispiel dann eine Berufsarmee aufzubauen. Das fand nicht statt, und wir stehen jetzt also im Prinzip ziemlich nackt da mit dieser völlig dysfunktionalen Bundeswehr. So, aber daraus jetzt abzuleiten, wir müssen sofort die Wehrpflicht wieder einführen, das muss dann breiter gesellschaftlich debattiert werden.
Ich glaube, wir täten Herrn Heidenreich Unrecht, wenn wir ihn in die Pflichtecke zu sehr drängen. Ich glaube, Herr Heidenreich, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Sie wollen den Solidargedanken einfach stärken, indem Sie ein paar Instrumente schärfen, richtig?
Ja, und ich glaube, da kommt es eben darauf an, wie diese Instrumente genau aussehen. Also Frau Ackermann, Sie haben jetzt gerade von den Anreizen gesprochen. Es gibt eben eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Art der Beschreibung, die ich sehr, sehr skeptisch sehe. Und diese Art der Beschreibung würde eben genau behaupten, dass man die Bürgerinnen und Bürger ins Engagement locken muss, dass man Angebote unterbreiten muss, dass man, ich weiß nicht, vielleicht zur Wahl verführt, indem man im Wahllokal noch eine Bratwurst anbietet. Ich
karikiere das. Warum sind Sie skeptisch? Ist Ihnen das zu ökonomistisch, Herr Heidenreich?
Ja, ich glaube, es gibt da eine gewisse Gefahr, und die sehe ich auch in den NGOs, die Frau Ackermann auch kritisch sieht, oder auch in manchen Verfahren der Bürgerbeteiligung, dass man eben den Bürger und die Bürgerin immer nur so auf der Ebene des Konsums anspricht. Ja, also eben Angebote macht und möglichst niedrigschwellig und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass wir damit gewisse Haltungen, konsumistische Haltungen eher noch bestärken, als ihnen tatsächlich entgegenarbeiten.
Sie wollen aber die Bürger erziehen, oder? Sie wollen sie von ihrem Konsumismus weg runterholen.
Jetzt sind wir wahrscheinlich sozusagen an der Stelle, wo es tatsächlich dann demokratietheoretisch sich die Wege trennen, genau. Ja, weil Sie sich ja als Liberale, kann ich gut nachvollziehen, dass sich Ihnen da die Nackenhaare natürlich hochstellen. Ich denke, aus einer republikanischen Sicht würde man, ähnlich wie Luhmann einmal sagte, man kann nicht nicht kommunizieren, würde man sagen, man kann nicht nicht erziehen. Ne? Also zu glauben, dass sozusagen ein ökonomisches Framing der Politik keinen Einfluss und keine erzieherischen Folgen auf die Bürgerinnen und Bürger ausübt, scheint mir einfach zu kurz gegriffen. Und insofern wäre aus einer republikanischen Sicht eher die Frage, wie wollen wir denn erziehen? Ne? Also wollen wir sozusagen infantilisieren oder wollen wir die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ernst nehmen und uns auch trauen, die Zumutungen, die nicht nur die Demokratie an uns stellt, sondern eben auch die Realität, mit der sich ja die Demokratie irgendwie auseinandersetzen muss, die auch möglichst glasklar zu formulieren und sie dann vielleicht noch idealerweise irgendwie fair zu verteilen und sozusagen transparent zuzuordnen. Das wäre für mich die Frage.
Aber wer soll das denn machen und umsetzen? Ich weiß, das ist Ihre Idee der Bürgerräte, aber das ist auch eine Organisationsform. Und ich finde sehr wohl, dass sich die Bürgergesellschaft gerade in Krisensituationen natürlich auch anders und neu verständigen muss und neu streiten muss. Also ich glaube, in dem Punkt sind wir uns einig, dass wir tatsächlich dafür sorgen müssen, dass wir eine andere Debatte Debattenkultur wieder reinstallieren, gegen diese Abschottung in Gesinnungslagern, in Blasen und so weiter, was vornehmlich jetzt in den sozialen Medien stattfindet, sondern von Face to Face und so weiter, dass da also die Gesellschaft und auch im Übrigen der Staat Räume zur Verfügung stellt, finde ich absolut richtig. Wir müssen in der Schule anfangen, in den Hochschulen und so weiter und so fort. Aber diese Bürgerräte, das ist sozusagen, das schwächt im Prinzip meiner Ansicht nach unser Prinzip der repräsentativen Demokratie. Das finde ich hochproblematisch.
Also mit den Bürgerräten gehe ich eigentlich relativ kritisch ins Gericht in dem Buch und sehe deren Potenzial vor allem darin, dass sie eben auch als eine Form der Zumutung verstanden werden können, je nachdem, wie man sie dann im Einzelnen gestaltet und nicht nur als ein Angebot. Wenn Bürgerräte tatsächlich...
Dazu zählen auch noch Schöffen. Schöffengerichte würden sie auch noch dazu zählen.
Dazu würden auch Schöffen, die Schöffenfunktion natürlich gehören, klar, die auch eine lange Tradition hat, aber um das mit den Bürgerräte noch mal kurz klarzustellen, wenn Bürgerräte nur dazu da sind, die Bestellungen in Anführungszeichen der Bürgerinnen und Bürger vielleicht noch etwas präziser zu formulieren, dann würde ich in der Tat auch diese Bürgerräte sehr, sehr kritisch sehen und sozusagen auf Ihre Frage, wer soll das denn entscheiden, würde ich eben auch antworten, das sollen doch bitte die Parlamente machen. Und dann können vielleicht Bürgerräte irgendwie beratend die Dinge begleiten und vielleicht auch interessante Vorstellungen oder Vorschläge erarbeiten. Ich finde, da gibt es durchaus auch ermutigende Beispiele. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es kommt sehr darauf an, wie man diese Bürgerräte gestaltet und ob man sich eben auch traut, in diesen Bürgerräten tatsächlich die Menschen mit ja kognitiven Zumutungen zu konfrontieren.
Frau Ackermann, gibt es ein Recht auf politisches Desinteresse?
Selbstverständlich. Also natürlich brauchen wir aktive Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, aber das ist gerade unsere Errungenschaft im Unterschied zu Diktaturen und autoritären oder autoritativen Regimen, dass dieses politische Engagement freiwillig ist, dass die Wahlbeteiligung freiwillig ist. Und das, finde ich, sind ganz hohe Güter, die wir nun gerade aus unseren Diktaturerfahrungen im letzten Jahrhundert als Resultat und Lernen sozusagen aus der Geschichte festhalten sollten. Also dieses Moment, permanent sich engagieren zu müssen, das erinnert mich viel zu sehr an die ganze jakobinische Tradition in der Französischen Revolution. Und auch im Übrigen diese Aufspaltung der träge, nicht interessierte Bourgeois, aber der politisch aufrechte und aktive und engagierte Citoyen. Das ist eine Aufspaltung, die ich hochproblematisch finde. Die hat man schon bei Karl Marx gehabt, die hat man natürlich in der linken Denktradition sehr ausgeprägt. Es gehört beides dazu. Es gehört dazu, dass Bürger für ihre Existenz sorgen, dass der Staat eingreift, wenn das nicht möglich ist und ein Existenzminimum garantiert, dass der Staat für Chancengerechtigkeit sorgt. Aber der Staat sollte sich enthalten, Sinn zu stiften in Richtung, was ist das gute und richtige politische Leben und einzugreifen. Und dazu würde im Prinzip auch so eine Wahlpflicht gehören. Das finde ich.
Also, Herr Heidenreich, zur Ehrenrettung, Sie sind kein Jakobiner, sondern, glaube ich, ein evangelischer Schwabe, richtig?
Sagen wir mal evangelisch geprägt, ja. Aber das
Ich bin Pfarrerstochter. Vielleicht kommen wir doch noch zusammen.
Okay, genug Coming Out. Zurück zur Frage der Mitwirkungsfreiheiten und der Mitwirkungspflichten. Wir kommen um das Wort der Pflicht nicht drum herum. Ich versuche es die ganze Zeit, Herr Heinrich, aber es klappt irgendwie nicht.
Ich hätte ein Alternativangebot.
Schießen Sie los.
Wir könnten doch mal versuchen, diesen Begriff der Zumutung noch mal ein bisschen auseinanderzuschrauben. Weil ich glaube, dass wir hier irgendwie in eine Sackgasse kommen, wenn wir sozusagen diese Idee der Zumutung immer nur negativ konnotieren. Und ich denke,
genau,
dass man
was kommt in die Welt, wenn man Menschen etwas zumutet, Herr Heidenreich?
Naja, ganz trivial gesprochen, wenn jemand sich traut, sich selbst etwas zuzumuten, dann drückt er damit natürlich auch einen gewissen Mut aus. Ne? Also wenn ich mir zumute, einen Triathlon in Angriff zu nehmen, dann ist das natürlich vielleicht eine große Quälerei, aber das drückt natürlich auch irgendwie aus, dass da jemand sich etwas zutraut. Und ich glaube, diese Dimension der demokratischen Zumutungen, die gilt es nochmal zu entdecken, ja. Und ich denke, die wird zum Beispiel auch, wenn wir nach Belgien schauen, in der Wahlpflicht erkennbar. Natürlich, und da gebe ich Frau Ackermann vollkommen recht, kann man niemanden zur politischen Beteiligung tatsächlich zwingen, ja. Also, um dieses Gespenst hoffentlich ein für alle Mal zu vertreiben.
Die Wahlbeteiligung in NRW war beschämend gering, ne?
Ja, und natürlich geht es auch bei der Wahlpflicht ja nicht um Zwangsgewalt, sondern es geht erstmal darum, davon auszugehen, dass sozusagen die eigentliche Norm die Beteiligung ist und die Nichtbeteiligung die Abweichung. Und wir laufen jetzt, und Sie hatten Nordrhein-Westfalen genannt, ich blicke sehr viel nach Frankreich, auch da kann man Sorgenfalten auf die Stirn bekommen. Wir laufen doch jetzt in eine Situation hinein, in der sozusagen die Wahlbeteiligung die Ausnahme wird und das Desinteresse und die Nichtwahl zur Norm wird. Und ich denke, dass es da eben schon einen Unterschied macht, ob mir die Wahlbenachrichtigung signalisiert, pass mal auf, du hast ja auch eine kollektive Verantwortung, du hast nicht nur eine private Verantwortung für dein Leben. Die will ja auch niemand sozusagen absprechen, aber grundsätzlich tätest du eigentlich gut daran, dich für das Gemeinwohl auch zu interessieren, und alle 4 Jahre ein Kreuzchen zu machen, ist vielleicht nicht zu viel verlangt.
Das wäre mir viel zu paternalistisch und eben doch zu jakobinisch. Vor allen Dingen, man muss doch den Gründen nachgehen für diese wirklich hoch beunruhigende Nichtwahlbeteiligung bei uns, aber eben auch besonders in den Nachbarländern. Also ich schaue auch sehr genau nach Frankreich. Man muss aber den Gründen nachgehen, und das heißt natürlich, dass es ein Versagen und ein Zerfall und ein Abgesang der alten Volksparteien ist. Also wenn schlechte Politik gemacht wird, dann werden diese schlechten Politiker eben auch nicht gewählt. Das ist ja ein Riesenproblem. Und ich hatte auch große Hoffnungen auf Macron. Also als Antwort auf die Krise und den Zerfall der alten Volksparteien hat er seine Bewegung gegründet. Renaissance nennt sie sich jetzt und so weiter. Aber er ist so machtverliebt geworden und hat so abgehoben. Das ist ein Riesenproblem. Da hat ihm seine Le Grand Débat, die er da organisiert hat, auch nicht mehr viel genutzt. Und er muss natürlich, oder seine Partei muss da eine andere Politik liefern, nicht? Und man sieht ja jetzt durch diese Verschiebung, dass also auch das Parlament plötzlich eine größere Bedeutung kriegt, weil er auch wenn das natürlich dramatisch ist, wenn die Rechte und die Linke ganz stark ist und die Mitte also immer kleiner wird, aber ich meine, diese Nichtwahlbeteiligung ist auch eine Antwort, es ist ja nicht nur eine Dummheit und Langeweile der Bürger, sondern eine Antwort auf schlechte Politik.
Wenn man debattierfreudige Diskutanten hat, ist das Problem immer, dass einem die Zeit rasend davon läuft. Sind die Bürger dem Staat verpflichtet, Felix Heidenreich? Können Sie den Einwänden von Frau Ackermann was abgewinnen?
Also ich kann grundsätzlich natürlich der Warnung vor jeder Form von Jakobinismus oder gar Totalitarismus natürlich etwas abgewöhnen und würde sofort einräumen, dass man mit all diesen Mitteln, die ich da ausgegraben habe, und diesen Verfahren und Mechanismen sehr, sehr vorsichtig umgehen muss und das natürlich auch nicht irgendwie top-down einfach durchsetzen kann oder sollte, sondern dass das einfach etwas ist, worüber wir auch gemeinsam demokratisch debattieren müssen und dann gemeinsam entscheiden. Aber ich würde ganz stark den Punkt verteidigen, dass die Art und Weise, wie jetzt auch Frau Ackermann das Problem in Frankreich wieder beschrieben hat, aus meiner Sicht schon problematisch ist. Frau Ackermann, Sie hatten gesagt, das Angebot stimmt nicht und Macron hätte liefern sollen. Und ich glaube, das ist genau sozusagen die Art, demokratische Politik zu beschreiben, wo wir Gefahr laufen. Ich will Ihnen das gar nicht jetzt Ihnen persönlich unterstellen, sondern ich versuche nur das strukturelle Problem zu beschreiben, dass wir eben auch gegenüber den politischen Parteien in eine Haltung geraten, wo wir sagen, das Angebot passt mir nicht, die liefern nicht, aber ich bin gar nicht für die Produktion des Angebots mitverantwortlich. Ich bin sozusagen im Supermarkt, und wenn mir nichts gefällt, dann gehe ich eben wieder raus, ohne etwas zu kaufen. Und ich glaube, wir müssen einfach ehrlicherweise darüber nachdenken, dass wir als Demokratinnen und Demokraten in der Pflicht stehen, auch an diesem Angebot irgendwie mitzuarbeiten. Wir können nicht einfach nur sagen, das Angebot passt mir nicht.
Das Format verlangt, dass man innerlich nochmal die Argumente des Gegenübers wälzt, Frau Ackermann. Was nehmen Sie mit von Herrn Heidenreich?
Dass Sie auch Paternalismus skeptisch sind. Das freut mich.
Ein besänftigender Trost. Wir haben gesprochen in der Streitkultur über zumutungsreiche Demokratie. Der Frage sind wir nachgegangen, sind die Bürger dem Staat verpflichtet? Grund dafür hat uns Felix Heidenreich gegeben, Politikwissenschaftler aus Stuttgart. Er hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, wenige Wochen alt, Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit. Bei uns war auch Ulrike Ackermann, Professorin für Politikwissenschaft. Sie leitet das John Stuart Mill Institut. tut. Und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Sie können die Sendung natürlich in unserer DLF-App nachhören. Für die mäßige Qualität entschuldige ich mich. Es musste rasch gehen, deshalb hat es nur per Telefon geklappt. Und nach uns hören Sie wie gewohnt die Sendung Kultur heute. Ihnen herzliches Dankeschön fürs Mitmachen.